Ich glaube, manchmal ist es auch lohnenswert, ein bisschen Geduld zu haben. Ein bisschen Geduld zu haben, um zu gucken, wie sind denn die Erfahrungen aus den drei Diagnosegruppen in der Ergotherapie und aus der Schultererkrankung in der Physiotherapie. Und wenn die Erkenntnisse positiv sind, positiv im Sinne von, das kann man, das muss man sogar weiterentwickeln, dann will ich nicht ausschließen, dass auch die Plankoversorgung in größeren Stellenwert bekommt.
UP Podcast. Nachgefragt.
Hallo zu UP Podcast und damit zu einem Podcast, der sich intensiv mit der Zukunft der Heilmittelbranche beschäftigt. Wir haben den demografischen Wandel, wir haben die Digitalisierung und wir haben 30 Jahre alte Berufsgesetze und jede Menge offene Fragen in Bezug auf Ausbildungsgestaltung oder mehr Autonomie für Heilmittelpraxen. Und wir haben eine neue Regierung und sind gespannt, unter welchen Rahmenbedingungen Leistungserbringende künftig arbeiten werden. Einer, der das aktiv mitgestalten kann, ist Christoph Zamorin. Er ist Referatsleiter des Referats Heilmittel im GKV-Spitzenverband. OP-Herausgeber Ralf Buchner hat mit ihm über die Entwicklung der Heilmittelbranche und die Entwicklung der Versorgungslage gesprochen. Euch viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen, ich bin Ralf Buchner und heute der Gastgeber und mein Gesprächspartner heute sitzt in Berlin, Christoph Zamorin. Hallo Herr Zamorin.
Hallo Herr Buchner.
Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
Ich bin der Referatsleiter des Referats Heilmittel beim GKV-Spitzenverband in der Abteilung Gesundheit.
Und Sie sind sozusagen der Experte für die Entwicklung der Heilmittel, für die Vertragsverhandlungen. Bei Ihnen laufen wahrscheinlich alle Vertragsverhandlungen zusammen, die irgendwie mit Heilmitteln zu tun haben.
Genau. Also zum einen habe ich jetzt die Position des Leiters des Referats zum 1. März 2025 übernommen. Ich bin seit 2020 beim GKV-Spitzenverband und habe in den letzten 5 Jahren insbesondere auch die Verhandlungen Physiotherapie und Ergotherapie mitleiten, begleiten dürfen. Und jetzt natürlich für alle Heilmittelbereiche bei den entsprechenden Verhandlungen bin ich dann auch bei den Kolleginnen und Kollegen mit dabei.
Ja, sehr schön. Das ist genau das Ding. Ich glaube, dass das, was Sie machen mit den Verbänden, wahrscheinlich auch unter dem Radar der meisten Praxisinhaberinnen und Inhaber läuft. Das ist so im Hintergrund. Ist das wichtig, was Sie machen mit den Verbänden?
Ja, auf jeden Fall, weil wir gestalten die Rahmenbedingungen für alle Praxisinhabenden, für die Leistungserbringenden. Und es geht ja nicht immer nur ums Geld, sondern Ziel ist, eine gute Versorgung, gerade eine gute Heilmittelversorgung hinzubekommen. Das haben wir mit den bundeseinheitlichen Verträgen in den letzten 5 Jahren geschafft. Und jeder, der in der Heilmittelversorgung sozusagen Berührungspunkte hat, tagtäglich das macht an Patientinnen und Patienten, der lebt sozusagen dessen, was wir hier als GKV-Spitzenverband zusammen mit den maßgeblichen Verbänden auch erarbeitet, manchmal auch erstritten haben.
Sind Heilmittel wichtig für die GKV?
Natürlich. Aber es ist ein wichtiger Bestandteil in der Gesundheitsversorgung. Jetzt kann man sagen, es sind ja nur 4% an der Gesamtausgaben der GKV. Aber diese 4% sind inzwischen rund 13 Milliarden Euro. Und daran zieht man eben auch schon den Stellenwert. Aber es geht ja nicht immer nur ums Geld, sondern es geht um die Versorgung von über 75 Millionen Versicherten der GKV. Und dass die Heilmittelversorgung da einen wesentlichen Bestandteil hat und auch mit Blick auf, ja, wie kann ich denn vielleicht auch Kosten sparen in Bezug auf andere Leistungsbereiche, ist von Bedeutung. Wir haben, glaube ich, im Heilmittelbereich eben auch die Chance, die Leute wieder fit zu machen, aber tatsächlich einen Benefit dann auch zu haben, nicht nur in Bezug auf die Versorgung insgesamt, sondern eben auch am Menschen arbeiten und dann auch die Gesundheit der Patientinnen und Patienten aktiv mitzugestalten. Deswegen ja, die Heilmittelversorgung ist ein wichtiger Bestandteil.
Die Heilmittelversorgung wird ja maßgeblich gesteuert oder reguliert oder geregelt durch die Heilmittelrichtlinien im GBA. Sie sitzen im GBA, also ich weiß nicht, ob Sie persönlich da sitzen, aber die GKV-Spitzenverband sitzt im GBA. Wenn Sie sich das jetzt so angucken, der ist, glaube ich, 2001 das erste Mal entstanden, hat er sich so ein bisschen weiterentwickelt. Wohin will die GKV die Heilmittelrichtlinie hinentwickeln und den Heilmittelkatalog entwickeln? Der ist ja zurzeit sehr bürokratisch, sehr formal, da sind Sachen drin, die durch Evidenz nicht gedeckt sind, da sind Sachen drin, die unsinnig sind, die falsch sind. Wo sieht der GKV-Spitzenverband da Entwicklungspotenzial? Wo würden Sie gerne hin, wenn Sie sich was frei aussuchen könnten? Wie wäre der dann?
Genau, aber zum einen, wie mit allen Gesetzen, Regelungen, auch mit den Verträgen, ist immer lohnenswert, wenn die sich weiterentwickeln können. Und so sehen wir auch die Heilmittelrichtlinie, die jetzt zuletzt 2021 ja aktualisiert, in wesentlichen Punkten aktualisiert wurde, auch vereinfacht wurde in vielen Stellen und sozusagen diese Entwicklung der Heilmittelrichtlinie auch positiv und lösungsorientiert mitzugestalten, das ist unser Anspruch. Es gibt, das wissen Sie auch, aktuell ja auch die Evaluation der Heilmittelrichtlinie. Das heißt, die maßgeblichen Verbände sind gerade auch angeschrieben worden, um auch in diesem Prozess der Evaluation die Erfahrungen der Leistungserbringenden mit einzubeziehen. Aber weil die Evaluation ja schon auch das Ziel hat, zu gucken, man hat sich damals Gedanken gemacht, was vereinfacht werden soll, was sich verändern werden oder wer verändern musste. Und jetzt geht es darum, dass nicht nur die Bänke im GBA, also GKV und KBV und die Patientenvertretung da mal drüber schauen, sondern eben auch die Erfahrung und Kompetenz der maßgeblichen Verbände mit angefragt wird. Und wenn Sie fragen, ja, welche konkreten Regelungen, aber Sie haben natürlich recht, sind viele kleinteilige Regelungen. Aber kleinteilig bedeutet auch nicht immer schlecht. Das ist wichtig, glaube ich, auch hervorzuheben, dass die Richtlinie zu 2021 schon viele Erleichterungen, gerade auch für die Leistungserbringenden, gebracht hat. Wenn man an Genehmigungssachverhalte denkt, langfristiger Heilmittelbedarf etc., aber da sehen wir durchaus Vorteile. Wenn man jetzt in konkrete Überlegungen geht der Weiterentwicklung, will ich natürlich auch die Beratung aus dem GBA nicht vorne wegnehmen und auch erstmal gucken, was denn die maßgeblichen Verbände so an Input geben für uns, für die Evaluation selber. Aber schauen wir uns den Bereich der Physiotherapie an. Wir haben zahlreiche Maßnahmen, die sehr kleinteilig geregelt sind. Und man muss jetzt kein Experte in der Heilmittelversorgung zu sein, um zumindest die Idee mal in den Raum zu stellen, braucht man diese kleinteiligen Regelungen, die, wie Sie richtigerweise sagen, gar nicht alle eine Evidenz haben? Oder kann man die vielleicht auch etwas kompakter zusammenfassen, also eine Leistung Physiotherapie zu haben? Oder ein anderer Punkt, man kann natürlich auch über die Richtlinie vielleicht so ähnlich wie es in der Stimmsprechsprachschlucktherapie ist, sagen, gibt es nicht bestimmtes Zeitkontingent und die Leistung selber, also die Durchführung der Leistung, die müssen dann die Vertragspartner zum Beispiel aushandeln. Das sind mal ganz grobe Ideen. Die Erfahrung zeigt aber eben auch, die Beratungen im GBA sind manchmal schneller, als man denkt, aber es müssen natürlich auch alle Beteiligten irgendwie angehört werden und die Interessen aller Beteiligten dann auch berücksichtigt werden.
Okay, das ist ja eigentlich ein guter Hinweis. Das heißt, Sie wären auch tendenziell dafür, dass die Heilmittelverbände auch irgendwie mehr Mitsprache im GBA kriegen sollen? Oder teilen Sie da
Das
Heckens Meinung, dass er sagt, oh nee, noch mehr Verwaltungsaufwand will ich auf keinen Fall?
genau, Klassensprechertreffen hat
Ja,
er, glaube
genau.
ich, mal gesagt,
Ja.
Professor Hecken. Zum einen habe ich nicht gesagt, dass ich mich dafür ausspreche,
Nein.
aber der Reihe nach auch das ein bisschen einzuordnen. Ach, ich kann erst mal nachvollziehen, dass aufgrund der Tragweite der Entscheidung im GBA natürlich im Selbstverständnis auch der Verbände, der maßgeblichen Verbände im Heilmittelbereich, das Interesse besteht, da nicht nur am Rande zu stehen, sondern auch aktiv mitzuwirken. Was mir in der Diskussion manchmal zu kurz kommt, ist, es wird immer der Eindruck erweckt, es gibt gar nichts. Also Sie können gar nicht mitsprechen den Richtlinien. Und ich finde schon, man kann so selbstbewusst sein und sagen, das Mitbestimmungsrecht im Rahmen von Stellungnahmen, das ist auch ein hohes Gut, gerade auch in der Selbstverwaltung. Und ich habe selber durchaus schon GBA-Beratungen mitgemacht, wo ich zahlreiche Seiten von Stellungnahmen der maßgeblichen Verbände durchgelesen habe, wir bewertet haben und auch Änderungen erfolgt sind. Aber das ist ja nicht das, was die Interessengemeinschaft der Heilmittelverbände in Bezug auf den GBA wollen. Es wird wahrscheinlich eher eine politische Entscheidung werden. Wir sind, ich sag mal, etwas skeptisch aus Grund unserer Erfahrungen der bundesweiten Verhandlungen hier, weil nicht immer die maßgeblichen Verbände mit einer Stimme sprechen. Und ich glaube, um auch so ein Gremium wie den GBA effizient zu machen, zielorientiert, lösungsorientiert, dann bedarf es aber eben auch maßgebliche Verbände, die sich dieser Verantwortung bewusst sind und die dann auch in den GBA mit einbringen können.
Ja, das ist sicherlich schwierig. Wir haben ja im Heilmittelbereich Kammerstrukturen und keine einheitlichen Strukturen, so wie es beim Ärztebereich umgesetzt ist. Und da kommt man natürlich besser zu einheitlichen Meinungen. Also Sie werden auch sicherlich mir zustimmen, dass ein Stellungnahmerecht immer nur Stellung nehmen kann zu dem, was da ist und sozusagen nicht ursächlich grundlegend neu gestalten kann.
Ja, das ist richtig. Das ist kein Antragsrecht.
Ja,
Genau.
das ist das Problem. Okay, wir haben ja die Blanko-Verordnung bekommen, erst in der Ergotherapie, dann in der Physiotherapie. Und das entbürokratisiert die Arbeit in den Praxen auf jeden Fall schon ein bisschen. Das delegiert ja die Versorgungsverantwortung so ein bisschen an die Therapeutinnen und Therapeuten. Wäre das eine Möglichkeit, einfach zu sagen, okay, wir machen Blanko-Verordnung für alle Indikationen und dann haben wir ja schon mal ein bisschen entbürokratisiert oder haben wir deutlich entbürokratisiert. Wäre das für Sie eine Option?
Zum einen, die Blankoversorgung ist ja schon Bestandteil der Regelversorgung. Das ist ja auch nochmal wichtig zu sagen, dass es nicht darum geht, wie kann zukünftig das in die Regelversorgung integriert werden, sondern mit dem TSVG und dann eben auch mit dem entsprechenden Paragraphen und jetzt auch mit den Verträgen Ergo und Physiotherapie ist die Blankoversorgung schon Bestandteil der Regelversorgung. Das ist,
Stimmt.
finde ich,
Ja.
nochmal wichtig. Ihre Frage geht aber ja eher in die Richtung, brauchen wir die Versorgung nach 125 mit Arzt, mit der Beschreibung des Heilmittels und der Behandlungseinheiten oder kann nicht alles auch über den Weg der Planko gemacht werden? Da bin ich durchaus skeptisch. Und nein, nicht skeptisch allein nur wegen Kosten, sondern tatsächlich auch in Bezug auf die erweiterte Versorgungsverantwortung der Therapierenden. So heißt ja der Paragraph. Mein Eindruck ist, dass nicht alle diese mehr an Verantwortung auch tatsächlich wollen. Ich glaube, es können die meisten, aber nicht alle wollen es. Wir sehen jetzt so in den ersten Monaten nach Einführung dieser zwei Blanko-Verträge viel Positives auf die patientenindividuelle und auch bedarfsgerechte Versorgung. Wir sehen aber durchaus auch ein paar Auffälligkeiten. Wir werden heute am 2. Juli noch einen Austausch mit den Physiotherapeuten haben zu den ersten Erfahrungen. Deswegen kann ich das nicht so vorne wegnehmen. Ich glaube, manchmal ist es auch lohnenswert, ein bisschen Geduld zu haben. Ein bisschen Geduld zu haben, um zu gucken, wie sind denn die Erfahrungen aus den drei Diagnosegruppen in der Ergotherapie und aus der Schultererkrankung in der Physiotherapie. Und wenn die Erkenntnisse positiv sind, positiv im Sinne von, das kann man, das muss man sogar weiterentwickeln, dann will ich nicht ausschließen, dass auch die Planko-Versorgung in größeren Stellenwert bekommt.
Haben Sie auch ein bisschen Angst davor, dass sozusagen die Budgetverantwortung der Ärzte dann ja übergeben wird an die Therapeutinnen und Therapeuten und dass es dann da auch ein Kostenthema gibt? Oder spielt das keine Rolle bei den Überlegungen?
Kosten spielen immer auch eine Rolle, gerade in der aktuellen Lage der gesetzlichen Krankenversicherung. Aber es ist auch nicht immer so, dass jede Entscheidung, die wir treffen, jede Position, die wir als Vertragspartner GKV Spitzenverband haben, immer zuerst die Kostenfrage beantwortet wird. Aber wir machen uns durchaus auch Gedanken für die Versorgung. Wie kann die gesteuert werden? Wie kann Patienten gut versorgt werden und welchen Benefit haben die dann auch für die Versorgung? Deswegen die Kostenfrage ist nicht immer die erste Frage, die beantwortet werden muss. Aber ja, man muss die mit im Blick haben. Die hatte auch der Gesetzgeber mit im Blick. Deswegen hat er ja auch die Möglichkeit geschaffen, so unverhältnismäßige Mengenausweitung zu reglementieren oder zumindest vertragliche Regelungen zu treffen. Und ich glaube, wir haben mit dem Ampelsystem in beiden Verträgen die Möglichkeit genutzt. Ich will gar nicht sagen, wir haben schon Erkenntnisse, das läuft aus dem Ruder. Es gibt Einzelfälle und es gibt ja durchaus auch pfiffige Firmen, die mit Blick auf Wirtschaftlichkeit da den einen oder anderen Hinweis geben. Das ist ja auch berechtigt, ja. Aber ich glaube, die Planko-Versorgung hat viel mehr positive Effekte mit Blick auf die Versorgung, gerade auch, ja, Fachkräftemangel, aber die Dinge, die uns in der Heilmittelversorgung beschäftigen und die in den Vordergrund zu stellen, glaube ich, ist viel wichtiger als die reine Kostenfrage.
Ja, ich habe das neulich in der Diskussion erlebt, bei irgendeiner Messe, da haben gesagt, ja, wir müssen ja auch Verantwortung übernehmen. Und dann habe ich so gedacht, boah, das hört sich so ein bisschen an wie Klimaschutz funktioniert nur, wenn ich persönlich meinen Müll trenne und ich bin persönlich dafür verantwortlich. Und ich finde, das ist eine Zumutung der einzelnen Praxis sozusagen, die Verantwortung dafür aufzubürden, dass die Blanko-Verordnung nicht aus dem Ruder läuft. Deswegen finde ich, müssten eigentlich die Rahmenbedingungen so sein, dass es nicht aus dem Ruder laufen kann. Das wäre eigentlich hilfreich, ne?
Ja, auf der anderen Seite, ich verstehe auch da den Ansatz. wir versuchen es ja für alle Leistungserbringenden gleichermaßen zu regeln.
Ja.
Und die einzelne Praxis hat schon dieses Mehr an Verantwortung, weil der Leistungserbringer bezogen auf die Therapie für den einzelnen Patienten, die Patientin entscheidet, mache ich jenes oder dieses, mache ich das fünfmal in der Woche oder nur einmal in der Woche. Und durch diese Entscheidung, die unzweifelsfrei auch in die Entscheidung der Therapeuten fallen soll, habe ich unmittelbar auch eine Entscheidung über die Ausgaben getroffen. Und die Verantwortung muss schon deutlich werden.
Aber das würde doch bedeuten, dass ich sage, na gut, weil kein Gerät so viel teurer ist, mache ich jetzt Einzeltherapie mit dem Patienten. Das finde ich eine merkwürdige Entscheidung, die man da treffen muss.
Das ist ja auch bezogen auf aktuellen Artikel, glaube ich, bei Ihnen auf der Homepage, wo es um die Thematik ja auch mitgeht. Ich versuche es mal anders zu erklären. In der theoretischen Vorstellung einer optimalen Plankoversorgung, wenn ich dann 1000 Patienten habe, dann würde ich erwarten, dass diese 1000 Patienten 1000 Mal unterschiedlich behandelt werden. Sowohl in Zeit, in Behandlungseinheiten und in angewendete Heilmittel. So, das wäre meine theoretische optimale Vorstellung von der Plankoversorgung. Die Realität zeigt aber, und da gibt es sicherlich auch strukturelle Gründe dafür, aber nicht nur, die Realität zeigt aber auch, dass mal 16 Wochen KG Gerät gemacht wird. Und da stelle ich mir zumindest auch als Nicht-Therapeut die Frage, ist das therapeutisch sinnvoll, notwendig und ist dann auch noch wirtschaftlich?
Das ist weder sinnvoll noch wirtschaftlich noch sonst irgendwas. Da sind wir uns völlig einer Meinung. Aber ich habe das neulich mit einer Kollegin, ich glaube aus der Ergotherapie, diskutiert, habe gesagt, wie machst du Plankoversorgung? Sagst du, ja, ganz normal, so wie wir es immer gemacht haben. Und ich erlebe selten, dass Leute differenzierter planen, weil sie sagen, der Teil, den wir mit Plankoversorgung abdecken können, ist so gering, dass ich nicht meine ganze Praxisorganisation deswegen umstelle. Ne? Das ist sozusagen so ein bisschen. Blankoverordnung zu machen, ist so, als wenn man sich entscheidet, macht man Papierterminplanung oder digitale Terminplanung, man macht beides ein bisschen, dann läuft es gar nicht. Also das ist auch ein organisatorisches Problem. Aber egal, das kriegen wir hin. Gut, also es ist ja
Aber
schön.
ein,
Ja,
da
ja,
würde ich gerne nochmal
ja.
einhaken, weil das haben wir in verschiedenen Bereichen. Aber Veränderung bedeutet immer auch Veränderung für alle Beteiligten. Und eine Veränderung ist zum Beispiel bei der Planko-Verordnung dann auch Praxisstrukturen anzupassen an diese neue Versorgung. Dass das schwierig ist, gerade wenn eben noch nicht alles Planko-Verordnung ist, dessen bin ich mir bewusst. Ich will nur Mut machen, sozusagen nicht alles negativ zu sehen, sondern die Chance, die eben auch für Praxis und glaube ich auch für eine wirtschaftliche Praxisführung drinsteckt, die auch mit zu nutzen.
Ja, bin ich völlig bei Ihnen, finde ich auch. Ich versuche alle zu animieren, das zu machen, aber ich sehe auch die organisatorischen Probleme und auch das, was man seit 30 Jahren gemacht hat, dann plötzlich umzuswitchen, das ist auch. Also, und wenn gerade außenrum ganz viele Veränderungen sind, dann hat kein Mensch Bock, jetzt noch in der Praxis alles zu verändern. Dann sagen alle, na gut. Aber egal, können wir ja gucken. Wenn wir uns angucken, die Heilmittelerbringer sind ja sowieso von diversen Veränderungen betroffen. Die Berufsgesetze sind veraltet, um es mal vorsichtig zu sagen. Lauterbach hat ja leider seine Berufsreform nicht umgesetzt, obwohl er sie ja mehrfach vor Zeugen für in ein paar Wochen angekündigt hat.
Ich war auch dabei.
Ja, genau, das haben wir beide zusammen dann mitgekriegt. Und wie stehen Sie denn dazu, zu dem Thema Berufsreform und Akademisierung? Ist das für Sie ein wichtiges Thema, um die Heilmittelbranche weiter zu qualifizieren? Oder sagen Sie auch, nö, das ist okay, wie es ist, wir wollen es einfach so lassen?
Nee, auf jeden Fall. Das ist ganz wichtig. Da stehen wir auch dazu. Das haben wir auch an anderer Stelle auch schon geäußert. Muss fairerweise sagen, Herr Lauterbach war nicht der einzigste Minister, der das auf seiner Vorhabenplanung stehen hatte und nicht umgesetzt hat. Aber wir sind gespannt, ob diesmal tatsächlich was kommt. Wir sehen das positiv notwendig, auch um die Attraktivität der Gesundheitsberufe zu steigern. Niemand hat Lust, sozusagen eine Ausbildung zu machen, wenn er dann sich mal die Inhalte anschaut und die sind aus den 90ern. Da muss man gerade im medizinischen Kontext sagen, hat sich da die Welt noch nicht weiter gedreht? Ich würde sagen, die hat sich natürlich weiter gedreht und das muss ich auch dann in den Berufsgesetzen, in der Ausbildung widerspiegeln. Deswegen, das unterstützen wir ausdrücklich, finden wir gut. In Bezug auf die Akademisierung verrate ich jetzt auch kein Geheimnis, dass wir da eher für die Teilakademisierung sind, auch weil wir denken, dass es für die Branche, aber der Zugang zu der Branche, der Zugang zu den Gesundheitsfachberufen notwendig ist, es nicht allein an einem Abitur ab auszumachen. Und wir sehen natürlich, dass es auch hier unterschiedliche Zugänge gibt in der Stimmsprechsprachschlucktherapie, ist diejenige, die Quote viel höher, die ein Abitur haben, als in anderen Bereichen. Aber wir glauben insgesamt, um auch hier eine Attraktivität zu erhöhen und beizubehalten, ist die Teilakademisierung aus unserer Sicht gerade in der Physiotherapie sinnvoller als eine reine Vollakademisierung. Der Punkt, der ja da häufig immer kommt, wir brauchen das, um Evidenz, ja, die Evidenz, die wir vorhin schon bemängelt haben, das ist sozusagen auch ein wichtiges Argument. Ich glaube ja, aber ich glaube, das kann man auch hinbekommen mit einer Teilakademisierung, weil es wäre zumindest für mich kein positives Zukunftsbild, wenn alle studierten Physiotherapeuten dann plötzlich in die Wissenschaft gehen und niemand mehr die Versorgung der Versicherten übernimmt. Das kann auch nicht Ziel sein.
Ja, das stimmt. Das kann man ja durchaus beobachten, dass das passiert. Andererseits gibt es natürlich die Argumentation zu sagen, wenn ich die Verantwortung für die Versorgung übernehme, muss ich in der Lage sein, Studien zu lesen, muss ich in der Lage sein, das auszuwerten. Und dazu brauche ich eine fundierte Ausbildung, die ich eigentlich in einer berufsschulischen Ausbildung nicht hinbekomme. Aber okay, also müssen wir gar nicht weiter diskutieren. Das ist, wie es ist. Das muss ja auch alles finanziert werden. Und das ist eher eine politische Entscheidung als eine inhaltliche. Leider. Wenn wir uns das angucken, Sie haben sicherlich mitbekommen, im Koalitionsvertrag steht drin, dass die Osteopathen jetzt ein eigenes Berufsbild kriegen sollen. Wie findet die GKV denn das?
Spannendes Thema, aber wie so die ein oder andere Regelung in diesem Koalitionsvertrag ist die ja noch recht unbestimmt. Die Tatsache, dass es ein Berufsgesetz gibt, ist erstmal positiv, weil es, glaube ich, für alle Beteiligten dann einheitliche Regelungen gibt, eine Ausbildung und man kann dann auch sagen, ich habe diese Ausbildung gemacht, ich habe eine gewisse Qualität erreicht, auch eine Qualitätssicherung. Sie wissen, die Osteopathie ist jetzt keine Kassenleistung, sondern eher eine Satzungsleistung. Da wäre ich sehr vorsichtig im Blick auf, was hat es sozusagen für eine Auswirkung. Aber wenn wir nach diesem Berufsgesetz ausgebildete Osteopathen haben, was ist dann der nächste Schritt? Das steht im Koalitionsvertrag nicht. Deswegen bin ich da vorsichtig, mich als GKV-Spitzenverband zu positionieren. Die Tatsache aber, dass es ein Berufsgesetz gibt, das kann man erstmal nachvollziehen und begrüßen.
Und die Osteopathen haben ja zurzeit so einen Direktzugang durch ihren Sektor oder durch ihren Vollheilpraktiker. Das wäre ja sozusagen eine Frage. Sie kriegen Berufsgesetz und plötzlich keinen Direktzugang mehr. Das wäre schwierig. Oder Sie müssen halt direkt zugegangen bekommen und dann würden Sie noch vor den Physiotherapeuten das bekommen. Das würde wahrscheinlich Aufruhr geben, ne? Sie gucken gerade kritisch.
Das denke ich auf jeden Fall. Ich glaube auch nochmal, es ist Mutmaßung, was wir jetzt machen, weil eben im Koalitionsvertrag wirklich nur diese Gesetze, auch die Berufsgesetze mit drinstehen. Ich teile Ihre Auffassung in Bezug auf die Möglichkeiten, die es da gibt. Ich glaube aber nicht, dass es der gesetzgeberische Wille ist, die Osteopathen über den Weg vorzuziehen. Ich glaube, inzwischen haben die maßgeblichen Verbände ihre Position gerade zum Direktzugang mehr als deutlich gemacht. Will aber auch nicht verheimlichen, ich bin jetzt erstmal froh, dass es nicht im Koalitionsvertrag steht, da keine Regelung dazu gibt. Genau.
Ja, der
Gibt es ja
Koalition.
vielleicht noch eine Nachfrage?
Ja, genau. Also Direktzugang ist klar. Aus Sicht der GKV ist Direktzugang aktuell wahrscheinlich nicht notwendig, oder? Fasse ich das falsch zusammen?
Ja, nicht notwendig. Wir sehen es eher kritisch, aber nicht, weil wir sagen, oh, nee, gefällt uns einfach nicht, sondern schon auch hier differenzierter, weil wir auch da sagen, für den Direktzugang braucht es unstrittig Kompetenzen, die erlangt werden müssen. Die müssen vermittelt werden, ob in einem Studium oder in einer Ausbildung. Das sehen wir aktuell noch nicht. Wir sehen auch, dass wir im Heilmittelbereich, wir haben vorhin schon gesprochen, zwei Versorgungsformen haben. Frage, braucht man eine dritte? Würde ich jetzt erstmal nicht bejahen wollen.
Ist der Direktzugang der dritte? Also wir haben die normale Regelversorgung 125, dann haben wir Blankoverordnung 125a, aber das hat ja mit Direktzugang eigentlich nichts zu tun. Direktzugang ist doch, ich löse die Therapie aus und die Blankoverordnung ist dann, ich wickel sie ab.
Ja,
Kann man
auf
das?
der anderen Seite, neben den Kompetenzen, die erlangt werden müssen, gibt es ja auch durchaus noch ein paar rechtliche Fragen, Stichwort Haftung und dann, was bedeutet das für die Patienten? Aber ist das immer noch oder ist es dann eine Selbstzahlerleistung oder funktioniert das über das Sachleistungsprinzip? Aber da stecken noch viele Fragen drin, die unbeantwortet sind. Deswegen glaube ich, und da unterscheiden wir uns, glaube ich, auch von dem einen oder anderen maßgeblichen Verband, dass ein Direktzugang hier und jetzt nur nicht für notwendig erachtet gesehen wird. Auch um die Erfahrung aus der Planko vielleicht mal abzuwarten, weil da geht es ja auch darum, wie wird die Verantwortung denn wahrgenommen, aufgenommen, auch sinnvoll genutzt im Sinne der Therapie. Und da kann man vielleicht auch aus Sicht der maßgeblichen Verbände einen gewissen Schwung mitnehmen, wenn die Erkenntnisse positiv sind. Und ein Satz vielleicht noch zum Direktzugang. Es wird ja häufig dann immer so ins Ausland geschaut, gerade beim Direktzugang. Und da finde ich es schon wichtig, dass man das Gesundheitssystem insgesamt auch vergleicht, weil wir haben in Deutschland wirklich ein gutes und auch ein gutes Gesundheitssystem, das die Versorgung sichert. Und wir haben Ausbildung und Ausbildungswege, die zum Beispiel in den Niederlanden oder in Australien ganz andere sind. Und das, finde ich, muss bei diesem Direktzugang ja, nein, zumindest auch mit berücksichtigt werden.
Gut, aber Direktzugang, ja, nein, ist ja eine aktuelle Diskussion. Das heißt ja nicht, dass Sie da ausschließen, dass wir in 5 oder 10 Jahren auch aufgrund veränderter Fachbedingungen und demografischer Entwicklung dann das Thema weiter angehen können.
Genau, das schließe ich auch nicht aus.
Ja. Aber natürlich, Direktzugang hat auch, bedeutet ja auch, dass das Thema, was Sie vorhin schon angesprochen haben, Direktzugang würde bedeuten, dass die Verbände sich einig sind, dass sie einen Ansprechpartner, weil man ja dann sozusagen auch ganz anders in der Bütt ist. Da sind noch viele regulatorische Rahmenbedingungen festzuziehen, bevor man das hinkriegt. Und sei es dass die Anpassung des Heilpraktikergesetzes, um das überhaupt erstmal möglich zu machen.
Genau.
Also das ist ein dickes Brett, was man da bohren muss. Ja. Sie haben jetzt erlebt, dass Sie verhandeln. Ich glaube, die mir jetzt im Kopf gebliebene längste Verhandlung ist die Finanzierungsvereinbarung für die Telematikinfrastruktur der Logopädinnen, Ergotherapeutinnen und Podologinnen. Die soll ja laut Gesetz seit dem 01.01.24 vorliegen und sie liegt faktisch heute noch nicht vor. Also nur mal damit man das, ich finde es nicht dramatisch, aber ich finde es schon frustrierend, dass ich als Heilmittelerbringer da sitze und für eine fehlende Arztunterschrift, die natürlich wichtig ist, keine Frage, aber eine Absetzung kassiere oder für irgendeine Frist, ein Datum, was ich ändere, sofort eine Absetzung kassiere, ohne dass ich mich dagegen wehren kann. Und so eine gesetzliche Rahmenbedingung kann vom GKV-Spitzenverband in Verbänden gerissen werden, ohne dass irgendjemand auch nur Hallo dazu sagt. Das ist unfair, finden Sie nicht?
Ja, ich muss Ihnen die Illusion nehmen, es ist nicht die längste Verhandlung.
Oh.
Es gibt tatsächlich auch noch laufende Verhandlungen, wo wir, glaube ich, gefühlt seit 2019 versuchen, irgendwie weiterzukommen. Sei es jetzt, ob es die Leistungsbeschreibung ist oder es gibt ja auch noch so eine Anlage zur Weiterbildung. Aber deswegen ist das nicht die längste Verhandlung, die es gab. Zweite Anmerkung, diese Verhandlung hat jetzt tatsächlich nicht mein Referat gemacht, sondern die Kollegen hier im Haus Telematik. Das heißt aber nicht, es liegt an den Kollegen, sondern greife ich eher auf das zurück, was ich bei der Diskussion zur Beteiligung am GBA gemacht habe. Aber es war offensichtlich möglich, mit den 4 maßgeblichen Verbänden in der Physiotherapie diese Vereinbarung zu treffen. Wir reden hier ja auch nicht über eine Wünsch dir was Vereinbarung, sondern wir reden über die Umsetzung, die vertragliche Umsetzung, die sich aus einem Gesetz ergibt, die schon relativ klar ist. Es geht um eine Kostentragung, ja, auch der GKV für eben die Aufwände, die in Praxen entstehen, für die Telematik-Infrastrukturanbindung. So, die anderen 13 Heilmittelverbände hatten dann das Vergnügen, auch da in Verhandlungen mit einzusteigen. Und ich glaube, ein Punkt war, dass man ein anderes Selbstverständnis hat und sagt, nur weil die Ärzte das bekommen, nur weil es ein Gesetz gibt, nur weil die Physiotherapeuten da schon was haben, bedeutet das ja nicht, dass wir das eins zu eins übernehmen müssen. Und ich habe durchaus einige Vertragsentwürfe in diesem Verfahren auch lesen dürfen. Ich weiß gar nicht, aber ich finde, es lohnt sich immer, für seine Position zu kämpfen.
Ja.
Aber es ist zumindest erstaunlich, und das hat uns auch im Referat Heilmittel erstaunt, dass die Verhandlungen doch etwas zäher waren. Aber umso schöner ist, dass sie sich jetzt geeinigt haben, beide Vertragspartner.
Auf wortgleich das, was die Physiotherapeuten vereinbart haben. Erstaunlich.
So, ja. Hätte man vielleicht auch schon früher haben können.
Okay,
Ich kann es nicht schönreden.
nee. Und wie lange dauert es jetzt, bis die Ergotherapeuten und Logopäden was kriegen können? Es ist jetzt wirklich das Problem der Programmierung, dass das erst ab 1. Oktober laufen soll?
Also, zum einen ist erstmal positiv, dass sie die Vereinbarung haben. Die geht
Ja.
jetzt ins Unterschriftsverfahren und dann brauchst tatsächlich ein bisschen Vorlauf, auch wenn natürlich ich sag mal, die Plattform zur Beantragung dieser Pauschale schon besteht, weil wir haben im Antragsportal ja auch für die Hebammen was, wir haben die TI-Anbindung schon für die Physiotherapeuten, wir haben auf dem gleichen Antragsportal ja auch die Pauschalen für die telemedizinischen Leistungen, aber wie so häufig technische vermeintlich kleine Umstellungen bedarfen einen gewissen Vorlauf und deswegen den 1.10., den Sie schon mit angesprochen haben.
Okay, gut.
Aber es gilt ja, so habe ich es zumindest wahrgenommen, dann auch für dieses Jahr. Deswegen muss man hier jetzt noch mal 3 Monate Geduld haben und dann kann man es auch beantragen und kriegt Geld.
Ja, genau, weil dann kriegt man das Geld faktisch ja erst Anfang 26. Das
Ja.
ist, wenn man es beantragen kann, im Oktober. Dann wird es erst im frühestens am 15. März dann ausgezahlt. Ah, schon ärgerlich. Also,
Ja.
zumal im Gesetz ja aktuell noch steht, dass man zum 1.1.26 angeschlossen sein soll. Das ist nicht relevant und das wird auch nicht bestraft und so weiter. Aber nochmal zur ursprünglichen Frage zurück. Können Sie sich vorstellen, dass der Frust in den Praxen dann relativ groß ist? Sie sagen, ey, es kann nicht angehen, dass wir hier für jeden kleine Missachtung von Fristen abgecancelt werden und gleichzeitig läuft in Berlin, ja,
Doch, den Frust kann ich nachvollziehen. Ich würde aber den Frust nicht allein auf die GKV oder den GKV-Spitzenverband schieben, denn es sind immer mehrere Vertragspartner und man muss ja zur Wahrheit auch mit dazu sagen, wenn ich auf der einen Seite meinen Frust äußern will, ob jetzt der einzelne Praxisinhaber oder auch über die Verbände, dann ist es zumindest merkwürdig, wenn offiziell eine Verschiebung dieser Frist gefordert wird. Und das hat, glaube ich, nichts mit der Anbindung zu tun oder ab wann es technisch umsetzbar ist, sondern das hat offensichtlich andere Gründe. Ich würde vielmehr positiv berichten und sagen, diese Digitalisierung, die Telematik-Infrastrukturanbindung, die bietet im besten Fall eben auch Entlastung, bürokratische Entlastung. Und unter dem Aspekt hätte ich eine viel positivere Sprachweise, als ich hin und wieder wahrnehme und würde mich deswegen nicht an den 3 Monaten sozusagen aufreiben.
Ja, okay, klar. Es sind keine 3 Monate. Wir sind
Ja.
faktisch, eigentlich soll das 1.1.24 sein. Das heißt, wir sind ein Dreivierteljahr hinter Plan, wenn man es mal ehrlich sieht. Das finde ich schon, also dann, also da, das ist einfach schwierig zu argumentieren, wenn man dann mit Praxisinhaberinnen spricht und die sagen, Alter, die können einfach das ignorieren und wir werden hier geknechtet. Und, naja, egal. Wenn wir aber, wir können ja mal gucken. Also das heißt, da hat eine Verhandlung stattgefunden und wenn sowas so lange gerissen wird und das Ergebnis ist praktisch identisch mit dem, was ohnehin schon zu Anfang mehr oder weniger feststand, dann muss man sich ja fragen, wie effizient sind solche Verhandlungen? Und das kann man sich an anderer Stelle auch fragen. Ich glaube, ich weiß nicht, wissen Sie, wie viel Prozent der Verhandlungen zwischen GKV, zwischen Ihnen und den Heilmittelverbänden in der Schiedsstelle landen? Wie viel Prozent der Vereinbarung?
Nee, ich kann die Zahl, aber ich selber habe schon an vielen Schiedsverhandlungen teilnehmen dürfen. Es ist ein großer Bereich. Und auch da verstehe ich den Frust und auch den Ärger, den wir ja auch durchaus wahrnehmen, ob sozusagen auf Plattformen wie der Ihrer oder anderen. Und uns erreichen ja durchaus auch mal Hinweise von dem einen oder anderen Leistungserbringer, der uns dann auch persönlich mal was mitteilen will, was ja auch gut ist, weil wir auch sozusagen so Erkenntnisse gewinnen können und zumindest auch eine direkte Rückkopplung aus der Versorgung von den Leistungserbringenden mit haben. Nee, die Prozentzahl und die genaue Anzahl kann ich Ihnen spontan nicht abrufen, aber ich weiß, dass es viele sind. Und die Gründe dafür sind auch sehr unterschiedlich.
Ist mir schon klar. Das liegt auch nicht nur an der GKV, ist auch
Nee.
klar. Aber bedeutet das nicht eigentlich, wenn man so viel in die Schiedsstelle schiebt, dass das Grundprinzip irgendwie nicht optimal aufgestellt ist? Könnte man diese Verhandlungssituation irgendwie verbessern aus Ihrer Sicht? Haben Sie Ideen, wie man das anders machen könnte?
An der Stelle und über die Plattform sagen, mach es mir einfach und schieb die Verantwortung auf die maßgeblichen Verbände. Das ist aber natürlich nicht der richtige Weg, auch nicht mein Anspruch. Sie haben selber gesagt, es liegt nicht nur an einem Vertragspartner, weil die Verhandlungen im Heilmittelbereich, die sind eben ja auch so vielseitig, so bunt, wie eben auch die individuellen persönlichen Leistungserbringenden in allen 5 Heilmittelbereichen. Und ich glaube, das hatte ich schon angerissen, die Gründe dafür sind unterschiedlich. Da ist, glaube ich, wichtig, die kurz zu erwähnen, weil das dann auch die Frage vielleicht ein bisschen verdeutlicht, was kann sich verändern in Bezug auf, wie kann man die Verhandlungen vielleicht anders gestalten oder effizienter. Also ich glaube, der eine Grund, 2020 war vor allem, es waren die erstmaligen Verträge auf Bundesebene. Es waren beiden Vertragspartnern klar, dass die Sachen, die ich reinbekomme oder nicht reinbekommen habe über die Verhandlung, auch in Bezug auf die Höhe der Vergütung, da muss ich bis zum Letzten kämpfen, sprich Schiedsstelle. Aber das heißt, hier hat es durchaus auch verbandspolitische Gründe gehabt. Der zweite Grund, wenn wir jetzt so die letzten Vergütungsverhandlungen uns anschauen, dann hat es da auch ganz unterschiedliche Gründe. In einem Grund, warum es dann in die Schiedsverhandlung geht, dass man vielleicht auf beiden Seiten, aber auch auf Seiten der maßgeblichen Verbände nicht immer den Mut hat, konsensuale Vereinbarungen, die vielleicht niedriger sind als das, was man gefordert hat oder sich erhofft hat, dann auch proaktiv und positiv darzustellen, weil immer alles zerrissen wird. Da, glaube ich, würde ich mir ein bisschen mehr Mut wünschen, auch von den maßgeblichen Verbänden, auch von der GKV, solche Vereinbarungen proaktiv auch zu kommunizieren. Und der dritte Grund, sind wir wieder so der rote Faden, mit einer Stimme sprechen, Auftreten auch der maßgeblichen Verbände. Sie wissen, wie viele Ihrer Zuhörer auch, dass wir in manchen Heilmittelbereichen auch sehr unterschiedliche Interessen zu Verträgen, zu Inhalten, zu Kompromissen und zu Kompromissfähigkeit haben. Das sind mal so drei Gründe, warum Schiedsstellen entstehen. Natürlich kann man immer Verhandlungen auch anders gestalten. Hab's angesprochen, Physiotherapie und Ergotherapie verhandelt. Aber ich glaube nicht, dass ein Aspekt, der schon mal im Gespräch war, neutrale Beobachter diesen Sachverhalt verändern. Das sieht das Gesetz nicht vor und ich finde, das liegt auch nicht in meinem Selbstverständnis. Wenn ich als GKV-Spitzenverband Vertragspartner mit maßgeblichen Verbänden verhandle, dann erwarte ich im Rahmen der Selbstverwaltung, dass wir das auch hinbekommen. Da muss man nicht immer einer Meinung sein, da kann man streiten, diskutieren. Das finde ich ist normal. Neue Wege, Impulse kann ja auch mal sein. Es sind ja nicht nur die Vertragspartner diejenigen, die Ideen haben. Warum nicht auch mal einen Impuls reinzubekommen, zu sagen, Mensch, wir haben hier einen Sachverhalt, zu dem verhandeln wir und wir lassen uns mal von der Fachgesellschaft, von dem Praxisinhaber, von dem Kostenträger, von dem Betroffenen mal einen Impuls geben, was er sich eigentlich erhofft und wünscht. Mhm. Wäre eine Möglichkeit. Auch eine Idee, die wir im Zusammenhang mit der Anlage 8 auch der Weiterbildung auch schon mal angesprochen hatten, aber nicht die Zustimmung gefunden hat. Ich könnte jetzt mutmaßen, es lag wahrscheinlich an der Angst, was wird denn da zum Ausdruck gebracht?
Ja, okay. Aber die in der Pflege hat ja der Gesetzgeber erkannt, dass dieses Chor der verschiedenen Verbände das ein Problem darstellt und hat sozusagen ja Geld in die Hand genommen, um da keine Pflegekammer aufzumachen, aber so einen zentralen Bundespflegerat und Bundespflegeorganisation. Wäre das auch eine Lösung für den Heilmittelbereich, dass man vergleichbar versucht, die Heilmittelerbringer so ein bisschen vorzustrukturieren, damit die Verhandlungen dann schneller gehen?
Es wäre ein Weg, den der Gesetzgeber ankurbeln kann, ähnlich wie er es in der Pflege gemacht hat. Also ich will mich jetzt auch nicht hier hinstellen und sagen, ich würde dieses oder jenes empfehlen, weil ich glaube, das Selbstverständnis zu Recht auch von maßgeblichen Verbänden ist. Wir haben eigene Vorstellungen, wir haben ein Auftreten, wir können Entscheidungen treffen. Aber ja, das mit einer Stimme sprechen, das ist schon ein Punkt, der uns auch wichtig ist, weil der verzögert manchmal das ein oder andere. Und auch die GKV ist ja nicht immer einer Meinung. Was uns aber, glaube ich, anders gelingt, um nicht zu sagen besser gelingt, ist, uns vorher besser abzustimmen und zu sagen, derjenige, diejenige, die durch die Verhandlungen führt, der kennt zumindest die GKV-Position. Und das in dem ein oder anderen Heilmittelbereich wäre wünschenswert. Ein Unterschied gibt es, glaube ich, noch zur Pflege. Die haben es nämlich vorher geschafft, sich zu organisieren und mit einer Stimme zu sprechen. Und dann hat der Gesetzgeber diese Strukturen genutzt, um die dann auch zu stärken. Aus meiner Perspektive soll heißen, da haben vielleicht die maßgeblichen Verbände auch noch eine eigene Arbeit vor sich, um diesen Stellenwert in Anführungszeichen auch politisch gesehen zu erreichen.
Ja, das ist eine echte Herausforderung. Das ist
Ja. Ich glaube, Sie haben es auch schon hin und wieder mal angesprochen.
ja, das ich habe immer, ich habe mir mal die Finger verbrannt, als ich gesagt habe, macht mal eine Kammer, so wie die Ärzte, damit ihr eure Interessen gut vertreten könnt. Und dafür habe ich richtig Nackenschläge bekommen. Ja, das, also man darf sich da auch nicht zu weit aus dem Fenster hängen. Aber das ist ja, also das kann ja jede Branche, kann sich organisieren, wie sie will. Aber die Frage ist, ob man nicht stärker würde, wenn es hinkommt. Was ich zum Beispiel erstaunlich finde, wir haben ja diese Leistungsbeschreibung in der Physiotherapie, die, also die echt veraltet sind, in vielerlei Hinsicht. Und die gibt es seit über 30 Jahren. Also seit ich in der Branche, ich bin, glaube ich, seit 35 Jahren hier aktiv in der Branche. Und seit 35 hat sich nichts verändert. Das kann irgendwie nicht angehen. Kriegt man das nicht in den Griff? Will das keiner? Verhindert das jemand? Ich habe vor Jahren bei einer Veranstaltung von damals Abgeordneten Roy Kühne im VDEC, da gab's, haben wir so eine Veranstaltung gehabt. Und da habe ich Kassenleute getroffen, die gesagt haben, hey, wir können Zertifikatsgeschichten monetär umswitchen, überhaupt kein Problem. Wir möchten das gern vereinfachen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da passiert nichts. Woran liegt das?
Wie lange geht die Podcast-Folge?
Hey, wir reden, bis sie nichts mehr zu sagen haben, kein Problem.
Sie haben vollkommen recht, die Leistungsbeschreibung ist alt. Es gab auch schon vor den bundesweiten Verträgen Versuche, damals die Rahmenempfehlung Leistungsbeschreibung anzupassen. Die sind auch nicht vom Erfolg gekrönt gewesen. Dann gab es die Situation mit dem TSVG, mit den Vertragspartnern, natürlich auch die Leistungsbeschreibung zu diskutieren. Und das wird jetzt viele überraschen, da waren wir auf einem guten Weg. Wir haben hier in der Schublade eine ICF-gerechte Leistungsbeschreibung, die natürlich noch die einzelnen Maßnahmen, wie sie auch über die Richtlinie vorgegeben sind, beinhaltet, aber die, glaube ich, eine andere Darstellung, einen anderen Sprech hat und vor allem auch die gesetzlichen Vorgaben in Bezug auf Regelleistungszeit, Vor- und Nachbereitung, Dokumentation berücksichtigt. Aber es ist nicht so, dass uns das noch nicht gelungen ist. Und
Oh.
jetzt kommt das Aber. Dann war das natürlich Bestandteil auch eines Schiedsverfahrens. Und dann ging es in dieser Diskussion für diese Leistungsbeschreibung, die im Übrigen die Zeitspannen abgeschafft hätte, die
Ja.
wirklich so nervig sind wie sonst noch was in vielerlei Hinsicht. Da gab es klare Regelungen, 20 Minuten, 25 Minuten. All das ist sozusagen gelungen, auch auf dem Verhandlungsweg. Und wie immer, und auch in Schiedsverfahren geht es dann manchmal ums Geld. Und die Frage ums Geld ist in dieser Diskussion zur Leistungsbeschreibung diskutiert worden. Und dann gab es zwei, ich sag mal, entscheidende Momente. Zum einen eine Diskussion über die, wie ich finde, auch eher leidige Diskussion zur Taktung. Die vertiefe ich an der Stelle nicht, aber das spielte damit eine Rolle. Und dann spielte mit eine Rolle, was denn erwartbar war, welcher Vergütungsabschluss eventuell die Schiedsstelle schießen könnte. Und dann gab es eine Aussage und die hat dazu geführt, dass die Leistungserbringer diesen Antrag zurückgezogen haben und die Leistungsbeschreibung dann nicht mit dem Vertrag festgesetzt wurde. Und ich will noch mal mit dazu sagen, auch das ist nicht die Schuld jetzt der maßgeblichen Verbände. Es gehören immer zwei mit dazu. Aber es ist nicht so, dass uns das nicht gelungen wäre, sondern es ist gescheitert an der Frage der Preisgestaltung.
An der voraussichtlichen Preisgestaltung, muss man
Ja,
ja sagen.
genau, ja.
So. Aber natürlich muss man Strukturen mal ändern, auch losgelöst von den Preisgeschichten, dann muss man die Preise hinterher anpassen. Eigentlich sind ja eigentlich zwei Paar Schuhe. Wenn man das kombiniert, wird es nie was. Das ist das Problem. Und Sie haben sowas fertig liegen, das ist ja super. Ich glaube, es würde einen Haufen Leute geben, die sagen würden, oh, das würde unsere Bürokratie deutlich entlasten, wenn wir solche vereinfachten Strukturen hätten. Und wir könnten viel besser Leute versorgen. Aber sollten Sie mal veröffentlichen, naja, können Sie nicht machen, das ist schon klar.
Ich habe auch, das kann ich mir nicht verkneifen, dann auch in so einem Podcast dann auch mal anzusprechen, auch die andere Weiterbildung ist wirklich, wirklich, wirklich veraltet. Und das haben wir in den ersten Verhandlungen aus den Verhandlungen rausgenommen, weil wir gesagt haben, wir haben so einen Berg vor uns, wir tun das mal separat betrachten. Und wir hatten dann 2022 einen Versuch, die komplette Anlage zu gestalten. Der ist uns nicht gelungen. Und dann haben wir im Folgejahr, weil wir ja durchaus auch aus Verhandlungen verändern, lernen können, gesagt, Mensch, wir machen nicht den großen Berg, besteigen nicht den, sondern wir gehen eher mal auf den Hügel und suchen uns geeignetere Maßnahmen. Und dann haben wir zwei Maßnahmen geeinigt. Ja, auch die sind fertig. Aber die Position eines Vertragspartners war eben, nee, zwei Maßnahmen aktualisieren tun wir nicht. Wir wollen die komplette Anlage, sprich, wir wollen den kompletten Berg besteigen. Und das ist natürlich traurig, weil auch ich ein Interesse daran habe, diese Anlage irgendwie mal mit einem Datum 2026 zu versehen.
Okay. Ja, bin ich mal gespannt. Aber es ist ja interessant, dass es sowas gibt. Es gibt ja Hoffnung, das ist dann auch eine positive Meldung, dass da was passiert. Ist es eigentlich so, dass bei diesen Verhandlungen vorher geguckt wird, ob über das, was verhandelt wird, ob Interessenskonflikte ausgeschaltet werden? Also ich könnte mir vorstellen, dass in einer Weiterbildungsverhandlung jemand sitzt, der parallel ein Weiterbildungsinstitut leitet und aus Eigeninteresse vielleicht irgendwelche Sachen macht. Beim GBA weiß ich, muss man vorher bekannt geben, ob man Interessenskonflikte sieht. Ist das bei Verhandlungen mit der GKV auch so?
Nicht so wie beim GBA, weil natürlich die Vertragspartner ihre Verhandlungsteilnehmer auch benennen dürfen. So, das gilt für uns als auch für die maßgeblichen Verbände. Deswegen gibt es da keine Offenlegungserklärung wie im GBA. Wir wissen aber um den Bestandteil von gewissen Interessengemengenlage auch auf Seiten der maßgeblichen Verbände. Das müssen wir erstmal so hinnehmen. Mit Blick auf die Weiterbildung ist, glaube ich, die Gemengelage auch den Zuhörenden bekannt, dass eben auch maßgebliche Verbände die ein oder andere Beteiligung an Weiterbildungseinrichtungen haben und das verkompliziert die Geschichte. Aber auch da gilt, das ist nicht der einzigste Grund, es ist auch eine komplexe, auch medizinisch-therapeutische Diskussion, aber manchmal sind solche Gemengelagen dann auch nicht hilfreich für eine effiziente Verhandlung.
Ich finde, Sie sind extrem höflich und nett, wie Sie das formulieren. Ich wäre da, glaube ich, genervter. Aber in Ihrer Stelle. Aber
Ja.
okay, aber Sie machen das toll. Also ist keine Frage. Gut.
Dankeschön.
Jetzt gucken wir nochmal wohnortnahe Versorgung. Sehen Sie, dass es weiter auch kleine Praxen gibt, die auf dem Land eine wohnortnahe Versorgung machen? Oder sehen Sie, dass die Entwicklung eher hingeht zu größeren Zentren, Ketten, die in größeren Einheiten arbeiten? Was glauben Sie, wohin wird sich das entwickeln?
Aber auch da ist vielleicht wichtig, wie verändert sich denn die Versorgungslage? Wir haben unstrittigen Fachkräftemangel, auch gerade im Heilmittelbereich. Wir haben die Demografie, kennt auch jeder. Wir haben weniger Beitragszahlende, auch die Diskussion ist nicht neu. Das heißt aber, wie verändern sich denn die Rahmenbedingungen? Und wie kann dann die wohnortnahe Versorgung auch in Zukunft noch sichergestellt werden? Und unsere Aufgabe ist es, für unsere über 75 Millionen Versicherte eben auch eine gute und auch eine wohnortnahe Versorgung sicherzustellen. Das ist mal ganz wichtig und voranzustellen. Ob das aber dann bedeutet, dass ich sozusagen in jedem Dorf eine Heilmittelpraxis habe, die geführt wird von einer Frau, einem Mann, also sogenannte Einzelpraxen, das ist zumindest mal fraglich. Ich glaube, im Interesse auch der Praxisinhabenden muss eine Praxis eine gewisse Größe haben, um dann auch wirtschaftlicher arbeiten zu können, Synergieeffekte nutzen zu können. Deswegen glaube ich schon, dass sich das verändert. Sag aber ausdrücklich, wir brauchen auch die Einzelpraxen in ländlichen Regionen, um eben diese wohnortnahe Versorgung sicherzustellen. Sie hatten, glaube ich, noch so angesprochen, Konzerne, Praxen, Heuschrecken, wie auch immer man das
Das
nennt.
Wort habe ich nicht in den Mund genommen.
Nein. Das sind wir durchaus ein bisschen kritisch. Aber auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, wenn größere Einheiten, egal wo die herkommen, sich für den Heilmittelmarkt in Deutschland interessieren, dann muss der zumindest auch wirtschaftlich und lukrativ sein. Das könnte die positive Nachricht sein. Wenn wir aber gewisse Diskussionen in der Vergangenheit uns anschauen, wo man manchmal Entscheidungen erst später richtig erkennt oder anders bewertet, dann glaube ich, ist es nicht sinnvoll, große Konzerne in die Heilmittelversorgung flächendeckend einzubinden. Das mal so als ein Punkt. Und wohnortnahe Versorgung wird sich verändern, auch durch Versorgungszentren. Aber auch das ist keine Erkenntnis, die allein von mir kommt oder vom GKV-Spitzenverband. Da hat sich der Sachverständigenrat Gesundheit mitgeäußert. Da gibt es Positionspapiere auch von Kassenverbänden. Aber das heißt Versorgungszentren, wo auch Heilmittelberufe sich wiederfinden. Das hat, glaube ich, auch für die Patientinnen und Patienten einen Benefit, weil ich eben eine Anlaufstelle habe. Ein weiterer Punkt, wie sich wohnortnahe Versorgung verändern kann oder muss, ist auch die Vernetzung der Therapieberufe. Aber wie kriege ich dann auch für meinen Patienten, der eben Stimmsprechsprache, Schlucktherapie brauche und noch die Podologie. Wie kriege ich da eine Vernetzung hin, dass ich auch hier effizient und gut versorgen kann, aber am Patienten? Und letzter Punkt noch mit Veränderung auf wohnortnahe Versorgung ist natürlich auch die Freiberuflichkeit. Aber wir unterstützen die natürlich auch und das soll auch so beibehalten werden, weil die Therapiefreiheit, die Berufsfreiheit und natürlich auch die Therapeutenauswahl dann der Versicherten auf jeden Fall ein hohes Gut ist. Und das sollte auch im Sinne von uns, im Sinne der Versicherten, aber auch der Therapierenden auch in Zukunft gut und sicher und vor allem auch finanzierbar sein.
Warum ist das so? Ich habe gesehen, dass die Logopäden, glaube ich, Teletherapie, also Videotherapie, nicht von zu Hause aus machen dürfen, sondern zu die Praxis gehen müssen. Oder kann auch eine andere Berufsgruppe gewesen sein. Warum ist das so schwierig, dass wir Digitalisierungsaspekte oder Abkürzungen nicht einfach gehen mit mir? Warum muss ich als Therapeut in der Praxis sitzen, um Therapie zu machen?
Auch bei der Frage, erstmal ist es gut, dass es die Möglichkeiten gab und die auch ins Gesetz gekommen sind. Und die haben wir ja tatsächlich auch nahezu Fristgesetz umgesetzt, in den meisten Heilmittelbereichen, wo es zumindest dann auch möglich war. Es gab auch da Schiedsverfahren. Es geht eher um die Frage auch des Datenschutzes. Man darf ja nicht vergessen, dass es immer noch eine Patientenversorgung ist. Und eine Patientenversorgung muss in einem geschützten und in gesicherten Umfeld stattfinden. Und deswegen war es uns schon auch wichtig, dass ich mich jetzt eben nicht in Berlin auf dem Alexanderplatz setze mit meinem Laptop und dann versuche, die telemedizinische Leistung dem Herrn Buchner näher zu bringen. Das mag für viele sagen, ja, da komme ich ja nie auf die Idee. Ich kann Ihnen aber sagen, wir hatten sehr wohl Diskussionen, wann kann ich denn im Hotel arbeiten? Wann kann ich denn, wenn ich auf Dienstreise bin, das mit anwenden? Aber es ist keine so triviale Frage, auch wenn man sie belächeln kann. Und dann war für uns dieser Bezug zur Praxis schon auch notwendig. Die Regelungen sind jetzt so geschützter Raum und es muss was eingehalten werden. Aber auch hier verändert sich die Welt ja weiter. Ich will jetzt keinen Aufruf machen, aber ich sag mal, man muss irgendwann vielleicht auch mal schauen, ob sich die Welt weitergedreht hat und um die Voraussetzungen tatsächlich noch dem jetzigen Stand entsprechen. Ja. Ganz vorsichtig ausgedrückt.
Schön. Ja, hoffe dafür sehr hübsch. Sie machen das geschickter als ich. Aber ja, das kommt. Ich meine, wir haben ja bald den TIM-Client, der dann hoffentlich am 15. Juli, glaube ich, sollen die TIM-Clients für die Patienten ausgerollt sein in den Kassen-Apps. Und dann wird ja irgendwann, werden auch die Therapeuten einen TIM-Client haben, wenn sie dann angeschlossen sind. Und da wird ja auch irgendwann die Videotherapie eine Rolle spielen. Und dann ist die Frage, wo bin ich, wenn ich den TIM-Client nutze, sowieso völlig schnurz. Ja, da
gucke ich. Die Möglichkeit ist wichtig, weil die tatsächlich auch Entbürokratisierung schafft, auch die Heilmittelversorgung eben auch effizienter mitmachen kann. Ich muss nicht irgendwie hin und her fahren. Ich kann es von A oder B mitmachen. Ach, das sind alles Vorteile, die wir aussehen. Und das ist aber auch wichtig in dem Zusammenhang zu sagen, die Heilmittelversorgung lebt von der 1-zu-1-Betreuung. Aber viele Maßnahmen können eben auch nicht durch telemedizinische Leistungen ersetzt werden. Aber man kann sich nicht vorstellen, dass der eingewachsene Zehennagel irgendwie mit telemedizinischer Leistung, wie auch immer, deswegen besser wird oder weniger eingewachsen wird.
Nö, aber gerade Logopädinnen könnten wunderbar die Compliance ihrer Patienten erhöhen, könnten viele Praxisbesuche sich ersparen. Also ich glaube, da gibt es schon.
Genau. Aber, die nutzen es auch am häufigsten.
Ja, logisch. Das macht ja auch nicht Sinn. Ne? Aber sie nutzen erstaunlich wenig immer noch, finde ich. Also letzte Sache, primärärztliche Versorgung. Mal unabhängig davon, was Sie davon halten oder nicht halten, wird das Auswirkungen auf die Heilmittelverordnung haben, wenn es primärärztliche Versorgung gibt? Wie schätzen Sie das ein?
Auch da, das ist jetzt ja in aller Munde, in jeder Pressemitteilung liest man da was. Man würde sich manchmal auch was zur Finanzlage wünschen, außerhalb von Darlehen, aber sei es drum. Das, was im Koalitionsvertrag steht, ist noch auch hier wieder hinreichend unbestimmt. Es wird darauf ankommen, wie es konkret ausgestaltet wird. Und dann kann man es auch besser einschätzen und bewerten. Das ist das eine Statement. Das zweite ist, dass wir jetzt beim GKV-Spitzenverband weniger primär ärztliche, sondern eher Primärversorgung sagen. In beiden Fällen geht es aber um die Überlegung, eine Steuerung von Patientinnen und Patienten im Sinne einer effizienten Gesundheitsversorgung, auch eine Steuerung durch das System. Welche Auswirkungen hat es auf den Heilmittelbereich? Das ist so ein bisschen schwierig vorstellbar, weil es darum geht, wer kann verordnen, wer soll verordnen und an welchen Stellen muss vielleicht eine Überweisung an einen Facharzt, wenn wir jetzt im Heilmittelbereich an den Orthopäden denken, muss das dann mit erfolgen. Das ist alles noch ungewiss, aber das kann natürlich auch Auswirkungen auf den Heilmittelbereich haben. Positiv dargestellt ist, glaube ich, bei der Primärversorgung auch für die Heilmittelbranche wichtig, dass man Ressourcen schonen kann. Auch die Ressourcen in der Heilmittelbranche, denn nicht durch eine Steuerung ist vielleicht der Fluss nicht ganz so breit, der in den Praxen ankommt, sondern eben etwas schmaler. Und das hat dann, glaube ich, auch in Bezug auf die Kapazitäten, den Fachkräftemangel, durchaus auch positive Aspekte für die Heilmittelerbringer.
Schön formuliert. Ein wahnsinnig gutes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Zermin. Okay, dann hoffe ich, dass wir uns mal irgendwann wiedersehen und gucken können, was daraus geworden ist. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank an unsere Zuhörer, die bis hierhin durchgehalten haben. Das ist jetzt doch ein bisschen länger geworden als geplant, aber Sie haben ja auch genug zu sagen gehabt. Und dann würde ich mir wünschen, dass wir zukünftig weniger Schiedsverhandlungen haben und mehr Verhandlungen, weil das ja auch mit Verantwortungsübernahme zu tun hat. Und ich glaube,
Genau.
dass sowohl Sie als auch die Heilmittelverbände in der Lage sind, diese Verantwortung gut zu übernehmen. Das wirkt jedenfalls gut.
Dazu sind wir bereit und ich glaube, die maßgeblichen Verbände auch.
Ja.
Und auch wenn Sie gerade schon das Schlusswort angesprochen haben, ich hätte tatsächlich
Ja,
noch
klar.
dreimal Danke zu sagen. Das wäre mir durch an der Gelegenheit dann auch wichtig. Ja, zum einen natürlich an die vielen Therapierenden, an die Praxisinhabenden, weil sie wirklich jeden Tag engagiert und motiviert auch für die Versorgung der Patienten arbeiten und da dran sind. Der zweite Dank, das will ich durchaus auch mal machen, weil auch hier im Referat Heilmittel arbeiten Menschen und deswegen meinen Dank aussprechen auch an die Kolleginnen und Kollegen, die hier auch jeden Tag mit ihrer Expertise und Erfahrung auch für die Rahmenbedingungen in der Heilmittelversorgung arbeiten. Und der letzte und dritte Dank geht an Sie, Herr Buchner. Danke fürs Gespräch und ich hoffe, wir bleiben im Gespräch und reden nicht übereinander.
Ja, schreibt an eure Verbände, würde ich mal sagen, und guckt und animiert die und sagt, was eure Interessen sind, wie ihr sie vertreten haben wollt, und dann wird das
Genau.
einfach den geregelten Gang gehen. Okay, super.
Bis
Tschüss.
dann. Tschüss.
Das war OP Podcast. Der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sprechen über Praxismanagement, Teamführung und über die digitale Zukunft der Heilmittelbranche. Immer donnerstags kannst du eine neue Folge hören. OP Podcast erscheint bei Spotify, Apple Podcasts und YouTube. Folg uns und teil uns auf LinkedIn, Instagram oder Facebook und hinterlass uns deinen Kommentar und deine Bewertung. Bis zum nächsten Mal.